Psalm 25, Vers 14. Das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie erkennen. Herr, ich danke dir für das Geheimnis des Herrn. Danke dir, dass wir die ganze Zeit schon, seitdem wir hier im Gottesdienst sind, du zu diesem, über deinen Bund eigentlich mit uns redest. Dass die Inhalte, die Verheißungen deines Bundes schon zur Sprache gekommen sind, so oft in diesem Gottesdienst. Und Herr, ich danke dir, dass wir heute wieder uns mit deinem Bund befassen können, was es bedeutet, dass wir mit dir in einem Bund stehen, was es bedeutet, dass du uns Verheißungen gibst, gute Verheißungen. Danke für diese gute Nachricht. Und Herr, wir bitten dich, dass wir offene Ohren, offene Herzensaugen haben und die Wahrheiten Gottes zu sehen, um zu sehen, was du uns sagen willst durch dein Wort, Herr. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Brauchen wir eine neue Kanzel. Okay. Wir sind in einer Predigtreihe zum Thema Bund. Wir haben darüber gesprochen, was ist ein Bund und was passiert bei einem Bundesschluss. Dann haben wir darüber gesprochen, was die Grundlage des Gottesbundes ist, dass er uns liebt und aus lauter Barmherzigkeit uns zu ihm zieht. Wir haben über den Ehebund gesprochen. Oder Thomas hat über den Ehebund gesprochen und dann haben wir letzte Woche uns damit beschäftigt, was es bedeutet, dass Gott selbst die große Verheißung ist. Dass die Beziehung mit ihm die größte Verheißung ist, die ein Mensch jemals zugesprochen bekommen kann. Er sagt zu Abraham in 1. Mose 15, Vers 1, ich selbst bin dein überaus großer Lohn. Und alle anderen Verheißungen, die danach kommen, mit denen wir uns heute beschäftigen werden, stehen im Schatten der einen großen Verheißung. Oder besser im Licht der einen großen Verheißung. Nicht im Schatten, sondern im Licht. Und das Glas. Felix? Ist, okay. Dann holt er mir ein zweites Glas Wasser. Halleluja. Das müsste ungefähr oben vorm Fernseher sein. Und jetzt sage ich ihm, Felix, ich habe schon ein Glas Wasser. Okay. Danke, Jesus. So, heute, der Titel der Predigt ist die Verheißungen des Gottesbundes, Teil 2. Teil 1, letzte Woche, haben wir uns ausschließlich mit der ersten Verheißung befasst. Was ist, dass Gott unser Freund ist, mit dem wir mit ihm Beziehung haben. Und wir sehen das durch und durch eigentlich, durch alle Vorbilder der Bibel, die diesen Bund verstanden haben, die das ernst genommen haben, die werden Freunde Gottes genannt. Abraham wird Freund Gottes genannt. Mose wird Freund Gottes genannt. David wird Freund Gottes genannt. Das sind die, die den Bund verstanden haben und die den Schatz erkannt haben, den sie haben, dass Gott ihr Bündnispartner ist. Immer wenn wir in der Schrift sehen, du bist mein Gott, unser Gott, dann bezieht sich das auf den Bund. Du bist nicht nur Gott im Himmel, sondern du bist mein Gott. Du als Gott hast etwas mit meinem Leben zu tun. Du hast dich mir verpflichtet und ich habe mich dir verpflichtet. Halleluja. So, und heute geht es um die Verheißungen. Wir hatten letzte Woche auch festgestellt, dass man die Qualität eines Bundes daran erkennt, wie gut die Verheißungen sind. Okay. Je besser die Verheißungen, desto besser der Bund. Je schlechter die Verheißungen, desto schlechter der Bund. Ja, es gibt ja auch negative Bündnisse. So. Halleluja. Verheißungen im Allgemeinen sind Dinge, die Gott uns zuspricht in dieser Bündnisbeziehung, die wir in Anspruch nehmen können. Wenn ein Bündnispartner jemandem anderen eine Verheißung gibt, eine Zusage gibt. Wir hatten letzte Woche das Wort Versicherung. Ich gebe dir eine Versicherung. Wenn das und das passiert, dann bin ich da und mache das und das. Wenn ich einen Autounfall habe, da springt die Versicherung ein und bezahlt Gott sei Dank meinen Schaden. Und so ähnlich ist es auch mit der Verheißung. Wir können die Versprechen Gottes in Anspruch nehmen. Dafür gibt es unzählige Bibelstellen, wo wir denken, wie kann der so mit Gott reden? Aber alles, was die Person gemacht hat, war die Verheißung, die sie von Gott bekommen hat, in Anspruch genommen. Da lesen wir Sachen wie, steh auf Gott! Wie lange willst du mich so und so, wie lange soll das hier noch weitergehen? Tu das und das, was du verheißen hast. Du bist der Gott, der uns befreit hat. Du bist der Gott, der mit uns das Bündnis geschlossen hat. Halt deine Versprechen. Das ist nicht anmaßend, sondern das ist das normale Verhalten in einem Bund. Wenn ich einen Bund mit jemandem schließe und sage, wenn ich einen Bund mit Felix schließe und sage, du beschützt mich, und dann kommt Thomas und greift mich an mit seinem Stamm, dann sende ich einen Boten zu Felix und er sagt, ja, ich habe einen Bund geschlossen, ich eile dir zu Hilfe. Das heißt, Thomas überlegt sich zweimal, ob er mich angreift, weil er hat es nicht nur mit mir zu tun, sondern er hat es auch mit ihm zu tun. Halleluja. Danke, Jesus. Ja, Thomas hat auch einen Bund mit Kass. Oh, dann wird's kompliziert. Halleluja. Dieser Bund war der einzige Grund, weshalb Abraham zum Beispiel für Lot in den Krieg gezogen ist. Er hat 5 Könige besiegt, um Lot zu retten, weil er einen Bund mit ihm hatte. So, und wir dürfen uns auf die Verheißungen Gottes berufen. Im Gebet besonders. Eigentlich fast nur im Gebet. Wo wir uns auf die Verheißungen Gottes berufen, wo wir sagen, Gott, du hast das gesagt, jetzt tu das. Und deshalb ist es wichtig, diese Verheißungen zu kennen, weil das einen großen Teil unserer Gebetssprache ausmacht. Halleluja. Guck mal, was ich hier noch stehen habe. Ja, wir werden heute viele Bibelstellen besonders aus dem Psalm anschauen. Man könnte das Buch der Psalmen auch überschreiben mit dem Buch der Verheißungen. Das Buch der Psalmen ist eine Sammlung von Liedern und von Gedichten, die Männer und Frauen, oder hauptsächlich Männer eigentlich, vielleicht auch Frauen, geschrieben haben, die sich berufen haben auf die Verheißungen Gottes. Ganz oft liest du Sachen, wo du das, zum Beispiel Psalm 23, was wir nicht einordnen können. Ist das jetzt im Gebet? Ist das jetzt eine Klage? Oder singt er hier einfach ein Lied? Aber alles, was der David macht mit Psalm 23, ist, er nimmt die Verheißungen Gottes in Anspruch. Er ruft aus, man könnte auch sagen, ganz charismatisch, er proklamiert, was Gott ihm verheißen hat. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er sagt nicht, Herr, sei mein Hirte. Das braucht er nicht, weil Gott hat es ihm schon zugesagt. Der Herr ist mein Hirte. Oh Herr, ich habe so viel Mangel, hilf mir meinen Mangel aus. Oh bitte, erbarm dich doch. Und nein, das braucht er nicht. Mir wird nichts mangeln, weil du hast es versprochen. Amen. Und darauf werde ich mich stellen und darauf kann ich gehen bis durchs Todestal. Halleluja. So, letzte Woche war Punkt 1, heute ist Punkt 2. Die Verheißung des Gottesbundes ist zweitens Schutz und Bewahrung. Gott, das klingt irgendwie so abgedroschen für uns, weil wir leben in so einem sicheren Zeitalter, wo wir Airbags im Auto haben und wo wir zum Arzt gehen können, wenn wir krank sind und wo irgendwie für alles gesorgt ist. Aber das ist eine essentielle und ganz wichtige Verheißung des Gottesbundes, dass er uns schützt und dass er uns bewahrt. Weil es gibt Dinge, da hilft dir kein Airbag, da hilft dir kein sonst irgendwas, was du dir einrichtest als Sicherheit. Da kann dir nur Gott helfen. Ja. Gott hat versprochen, dich zu beschützen und dich zu bewahren. Mit jeder Verheißung, das habe ich heute Morgen festgestellt, für jede Verheißung Gottes gibt es einen Bündnisnamen. Gott gibt jeder seiner Verheißungen einen Namen von sich selbst mit auf den Weg, den wir anrufen können, wenn wir ihn brauchen. Das ist nicht in einer Formel zu verstehen, wo wir sagen, jetzt sagt diese Zauberworte auf und dann simsalabim öffnet sich das Tor oder dann kommt der Segen, sondern das ist etwas, also diese Namen Gottes, besonders aus dem Alten Testament, sind uns gegeben, um ihn kennenzulernen. Nicht die wir aufsagen und dann wie bei einer Maschine spuckt es was aus, sondern wir lernen ihn kennen. Wir sagen zum Beispiel, wenn es darum geht, dass er uns schützt und bewahrt, können wir, da gibt es verschiedene Namen, aber wir können zum Beispiel Jesaja, ich habe das hier ultra klein geschrieben, 10 Vers 21 zitieren. Da heißt es, lass uns das mal vorlesen. Jesaja 10, Vers 21. Ein Überrest wird sich bekehren, der Überrest Jakobs, zu dem starken Gott. Dieses Wort, was da steht, starker Gott, ist im Hebräischen El Gibor und kann man auch übersetzen Gott Held. Er ist ein Held, ein starker Held. Er ist ein starker Gott, bei der uns beschützt und bewahrt, hinter dem wir uns verstecken können. Ein anderes Wort, was für ihn verwendet wird, ich habe das hier, die hebräischen Sachen nicht da, aber ist Schild. Schild. 1. Mose 15, Vers 1. Den Vers hatten wir gerade schon. Gott begegnet dem Abraham und sagt ihm, nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung erging. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Ich bin dein Schild. Gott verspricht uns als seinen Bündnispartner, uns zu beschützen und zu bewahren. Für alle Verheißungen gilt, dass du sie entweder in Anspruch nehmen kannst oder du entscheidest dich, dir selbst zu helfen. Die meisten von uns erleben so wenig Wunder, weil wir uns selber helfen. Wir brauchen keine Versorgung, weil wir uns selbst versorgen. Wir brauchen keinen Schutz, weil wir uns selbst beschützen. Aber Leben im Glauben, Leben im Vertrauen bedeutet nicht, sich auf irgendetwas Selbstgemachtes oder Menschengemachtes zu verlassen, sondern sich auf Gott zu verlassen. Gott ruft uns zu einem Leben, wo wir ihm glauben, das heißt, ihm vertrauen, dass er seine Bündniszusagen einhält. Ich will dich beschützen. Lass uns mal 1. Samuel, Kapitel 17 aufschlagen. Wir haben heute ultra viele Bibelstellen, ihr müsst die nicht unbedingt alle aufschlagen, aber es ist natürlich empfehlenswert, die mitzuschreiben, dass ihr sie später nachschlagen könnt. 1. Samuel 17, Vers 37. Weiter sprach David. Das ist ja dieses berühmte Kapitel. David und Goliath kennen wir alle. Dieser eine Riese, der den Gott Israels und seine Schlachtreihen verhöhnt. Und dann kommt der Hirtenjunge David vorbei und sagt, warum stopft niemanden diesem frechen Riesen das Maul? Und er sagt in Vers 37, weiter sprach David, der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Und Saul sprach zu David, geh hin und der Herr sei mit dir. David war überzeugt davon, weil der Herr mir treu war, mich zu bewahren und mich zu erretten in der Vergangenheit, wird er das auch in der Zukunft sein. Für Gott ist das kein, Gott wächst da nicht, er sagt nicht, oh, heute kann ich dich nur vor dem Löwen erretten, mal sehen, ob ich dich morgen vor dem Goliath erretten kann. So ist Gott nicht, Gott ist ja immer allmächtig und derselbe und so weiter. Aber wir brauchen diesen Wachstum des Vertrauens und den gesteht Gott uns auch zu. Am Anfang rettet er uns vor kleinen Sachen und heute denken wir, meine Güte, das war der Messerkaninchen kein wirkliches Problem und ich habe gebibbert und gezittert und Gott hat mich gerettet, Halleluja. Aber morgen kommen wir an ein Problem und das wirkt auf einmal noch viel größer als das von damals. Und wir denken, Herr, kannst du mich retten? Und dann erinnern wir uns, da waren die Bären, da waren die Löwen, da waren diese Sachen, da waren diese Sachen. Und Gott war immer treu. Er wird mich auch in Zukunft retten können. Er wird mich auch in Zukunft beschützen können. Er wird mich auch in Zukunft bewahren können. Vor meinen Feinden. Halleluja. Das ist mal eine richtig charismatische Botschaft heute. Ich kann auch mal Amen sagen. Danke, Jesus. Das hat übrigens nichts mit Wohlstandsevangelium oder sowas zu tun. Das sind dann wieder die Pervertierung von all diesen Dingen. Halleluja. Die Bewahrung in der Vergangenheit gibt mir Zuversicht und Vertrauen für die Bewahrung der Zukunft. Ich kann so viele Geschichten erzählen, wo Gott uns durch ganz kleine Mini-Krisen geführt hat, die so groß erschienen, wo ich heute zurückschaue und denke, das, es war eigentlich nicht wirklich, aber ich bin gewachsen und morgen kommt vielleicht die nächste Krise, die wieder riesengroß, gigantisch wirkt. Und dann weiß ich, ich bin dadurch gegangen, ich werde auch dadurch gehen. Halleluja. Mit der Hilfe Gottes selbstverständlich. Psalm 91 als letzte Schriftstelle zu diesem Punkt. Wir müssen noch ein bisschen rasen, weil ich habe 6 Punkte. Halleluja. Psalm 91, Vers 1 bis 7. Ganz berühmter Psalm, den sogar der Teufel mal zitiert hat. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, da haben wir es wieder, nicht ich bete zum Herrn, sondern ich sage zum Herrn. Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob 1000 Feinde zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Linken, zu deiner Rechten, Entschuldigung, so wird es dich doch nicht treffen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Und dann, ich möchte noch zum Ende noch vorlesen, Vers 14, ist hier in der Schlachter auch übersetzt. Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Halleluja. So eine Zusage, dieses Bild von einer Schlachtreihe, wo sie aufgereiht sind, alle Soldaten, und da ist einer, der beansprucht für sich, mich wird es nicht treffen. Fallen 1000 zu meiner Linken, 10.000 zu meiner Rechten. Mich wird es nicht treffen, weil Gott mich beschützt. So ein tiefes Vertrauen hat der Psalmist, weil er den Bund Gottes kennt. Weil er weiß, dass Gott sich verpflichtet hat. Und in diesem Vers 14 wird uns gezeigt, weil er, in der Elberfelder heißt es, weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Wir hängen uns an ihn. Das ist so ein herrliches, wunderbares Bild von einem Bund. Wir hängen uns an ihn dran. Ja, wenn du in der Politik erfolgreich sein willst, also so durchschaue ich das zumindest, ich bin jetzt, habe das nicht studiert oder so, aber dann hängst du dich an Leute dran. Die Merkel hat sich an den Kohl dran gehangen. Und jetzt hängen sich andere auch wahrscheinlich wieder an Merkel dran, keine Ahnung. Aber du suchst dir jemanden, der stärker ist, der einflussreicher ist, der mächtiger ist. Du hängst dich an ihn dran, weil du weißt, wenn ich bei dem bleib, wenn ich nah an dem dran bleib, dann wird es mir gut gehen. Das ist meine Stufe, meine Tür in ein höheres Amt. Und so ähnlich ist es auch mit Gott. Wir hängen uns an ihn dran, weil ich weiß, wenn ich an ihm hänge, habe ich dann die Feinde, die mich angreifen, greifen gleichzeitig Gott an. Er wird mich beschützen. Wenn ich in eine Not komme, ist Gott auch in dieser Not. Er wird mich versorgen. All diese Dinge. Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Und das ist kein Hängen im Sinne von, ich bin jetzt der Nutznießer und nur um des Segens willen hänge ich mich irgendwie an ihn dran, sondern dieses hebräische Wort, was da steht, kann man übersetzen mit anhängen, verbinden, lieben, Freude haben an, begehren, sehnen. Weil er mich liebt, will ich ihn erretten. Weil er Freude an mir hat, will ich ihn erretten. Weil er sich an mich gebunden hat, will ich ihn erretten. Halleluja. Wir können uns entscheiden, wir nennen uns zwar noch Christen und haben die Bibel unterm Arm, wenn wir in den Gottesdienst gehen, aber wir hängen uns nicht an ihn, sondern wir übernehmen das selber. Meine eigene Kraft, meine eigene Klugheit, meine eigene Weisheit, meine eigene Fähigkeit, meine eigene Gesundheit, meins. Und dann wird Gott, werden uns seine Verheißungen nicht weiterhelfen. Da können wir noch so in der Krise dann noch so laut schreien und sagen, wo bist du, Gott? Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Halleluja. Punkt 2 war Schutz und Bewahrung. Punkt 3, das gefällt mir jetzt. Halleluja. Meine Feinde sind Gottes Feinde. Oh ja. Meine Feinde sind Gottes Feinde. Wir sind Verbündete wie in einem Krieg. Ich mag ja so Geschichte und so weiter. Es gab ein großes Bündnis. Das wurde 1912, glaube ich, geschlossen zwischen Frankreich, England und Russland. Ein großes Bündnis, groß gefeiert, in Paris verabschiedet. Und als dann Österreich, Ungarn und die Deutschen, also die Deutschen mit Österreich, Ungarn, angefangen haben, Krieg zu führen, waren alle mit eingebunden auf einmal, weil sie in dem Bündnis standen. Und das war die große historische Dummheit des deutschen Kaisers, dass er gesagt hat, ja, macht nur, ich folge euch in den Krieg. Und dann sind sie da nach Frankreich eingefallen und dann kamen natürlich die Russen auch von der anderen Seite und wir lassen den Geschichtsunterricht. Wenn ich mich mit dem einen angelegt habe, fällt der andere auch über mich her, weil er im Bund mit dem steht, den ich angegriffen habe. Du musst schauen, bevor du anfängst zu kämpfen, wer steht mit dem in einem Bund? Kann ich den besiegen? Gottes Bundesname aus 2. Mose 15, Vers 3 ist Kriegsheld. Er ist Kriegsheld. Er kämpft für mich. Oder was mir auch gut gefällt, Psalm 94, Vers 1, Gott der Rache. Unser Gott ist der Gott der Rache. Das ist enorm wichtig. Und neutestamentlich übrigens. Unser Gott ist ein Gott der Rache. Lass uns mal Psalm 18 aufschlagen und das dann etwas näher beleuchten. Psalm 18, Vers 30. Und dann lesen wir noch Vers 37 bis 43. Also erstmal Vers 30. Denn mit dir kann ich gegen Kriegsvolk anrennen und mit meinem Gott über die Mauern springen. Jetzt ab 37. Du machst mir Raum zum Gehen und meine Knöchel wanken nicht. Ich jagte meinen Feinden nach und holte sie ein und kehrte nicht um, bis sie aufgerieben waren. Ich zerschmetterte sie, dass sie nicht mehr aufstehen konnten. Sie fielen unter meine Füße. Du hast mich gegürtet mit Kraft zum Kampf. Du hast unter mich gebeugt, die gegen mich aufstanden. Du wandtest mir den Rücken meiner Feinde zu und ich habe vertilgt, die mich hassen. Sie schrien, aber da war kein Retter, zum Herrn, aber er antwortete ihnen nicht. Und ich zerrieb sie zu Staub vor dem Wind und warf sie hinaus wie Straßenkot. Das bedarf natürlich einer gründlichen exegetischen Auslegung hier. Nicht, dass es Missverständnisse gibt. Halleluja. Wir teilen dann gleich mal die Feinde in zwei Kategorien ein, aber erstmal möchte ich euch sagen, dass Gott, wenn er sagt, er kämpft für uns, bedeutet das normalerweise, dass er uns Kraft gibt zu kämpfen. Unsere Feinde, weder die dämonischen noch die menschlichen, trifft der Blitz und sie fallen auf einmal tot um. Er gibt uns Kraft zu kämpfen. Das ist sein Beistand im Kampf. Ihr erinnert euch, als das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen war, und die Amalekiter stellen sich gegen die Israeliten und sagen, ihr dürft hier nicht durchziehen und sie fangen an, Krieg zu führen. Und dann geht der Mose da auf den Berg und neben ihm diese zwei Männer, die seine Arme hochhalten und er betet für das Kriegsvolk und immer wenn er gebetet hat, haben sie überwunden und wenn er aufgehört hat, fingen die Feinde an zu überwinden. Das ist ein ganz klares Zeichen dafür. Gott hat gekämpft für sie, indem er sie befähigt hat und indem er ihnen den Sieg gegeben hat. Er gibt mir Kraft zum Kämpfen. Er gibt, wie heißt es hier? Vers 35, er lehrt meine Hände kämpfen und meine Arme den ehernen Bogen spannen. Gott selbst gibt uns Kraft zu widerstehen. Gott selbst gibt uns Kraft zu kämpfen. Wir müssen nicht aus unserer eigenen Kraft kämpfen. Genau wie bei David und Goliath. Und noch ganz vielen anderen Storys, die eigentlich David erlebt hat. Genau wie das Volk Israel vor Jericho. Die haben die Mauer nicht angegriffen. Gott hat sie dahin gegeben. Und der Feind wurde überwunden. Es gibt zwei Kategorien von Feinden, die wir im Lichte des Neuen Testamentes sehen. Und die uns auch dann die Möglichkeit geben, diese Schriftstellen besser einzuordnen. Gott möchte natürlich nicht, dass wir grundlos, nur weil jemand etwas gegen uns hat, ihn aufreiben und zu Staub zu malmen und ihn umbringen. Das möchte der Herr natürlich nicht, nur um das klarzustellen. Unsere Gegner kann man in zwei Kategorien aufteilen. Erstens sind unsere Gegner, oder die erste Kategorie ist nicht aus Fleisch und Blut. Der Teufel hat eine Armee von Dämonen, die nur ein Ziel hat. Und das ist, die Menschen in Betrug, in Finsternis und in Lüge hineinzuführen. Und die Christen zu vernichten. Da gibt es einen Feind, der einen ungezügelten Hass hat. Das heißt, seine Zeit ist kurz und seine Wut ist groß. Und das sind unsere Hauptfeinde. Und gegen die müssen wir kämpfen. Das steht in 2. Korinther Kapitel 10. Ich habe jetzt den genauen Vers nicht da. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten. In 2. Korinther Kapitel 10 geht es um das Schlachtfeld der Gedanken, wo ganz klar ersichtlich ist, dass es Gedanken gibt. Unsichtbar sind unsichtbare Informationen. Und die kommen nicht aus dem Nichts, sondern die kommen von intelligenten Wesen, von Personen. Und es heißt in der Schrift, der Teufel ist ein Händler, ein Verkäufer. Er möchte uns Informationen verkaufen. Er möchte uns Lügen verkaufen. Über das Wort Gottes, über Gott selbst, über unsere Geschwister, über unser Leben, über das, was Gott vorhat. Er möchte uns Lügen verkaufen, über unsere Körper, über alle möglichen Bereiche. Er möchte, dass wir in Lüge leben. Die einzige Macht, die der Feind haben kann über Christen, ist durch Lüge. Das ist die einzige Handhabe, die er hat. Jana hat es gestern versucht, dir zu erklären, Thomas. Die einzige Macht, die der Feind über dich haben kann, ist Lüge. Und durch Lüge, durch Betrug, kann er dir alles nehmen, was du hast. Deine Freude zum Beispiel. Die Bibelkundigen unter dir sagen jetzt, Moment mal, Jesus hat gesagt, niemand kann mir meine Freude nehmen. Das stimmt, niemand kann dir deine Freude wegnehmen. Kein Dämon kann kommen, jetzt nehme ich dir deine Freude weg. Aber du kannst sie abgeben. Du bist der Einzige, der Autorität hat über deine Freude als Christusnachfolger. Und der Feind versucht mit Lügen dich dahin zu bringen, dass du deine Freude abgibst. Oder, was noch viel harmloser daherkommt, deine Freude in anderen Dingen zu suchen. Halleluja. Wir sind berufen, gegen Mächte und Gewalten zu kämpfen. Ein Großteil der Gemeinde ist nicht imstande dazu, den Dämonen etwas entgegenzusetzen. Nicht, weil sie nicht die richtigen Formeln und irgendwie die richtigen Bücher gelesen haben, sondern weil ihr Leben an sich nicht an Gott hängt. Denn wir können nur in der Kraft Gottes Dämonen überwinden. Werdet stark im Herrn, Epheser 6, Abvers 10. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Es ist die Stärke des Herrn, die uns überwinden lässt. Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Er gibt uns die Kraft, die wir brauchen, um zu überwinden. Der Teufel hat keinen Grund, auf unser Wort zu hören. wenn wir nicht an ihm hängen. Wenn da nicht ein Stärkerer hinter uns ist. Ein Stärkerer in uns ist. Halleluja. Denn der, der in euch ist, sagt Paulus, ist größer als der, der in der Welt ist. Und deswegen hat Jesus zu den Jüngern gesagt, zu den 70, die da so voller Freude waren, wir haben Dämonen ausgetrieben. Wow, yeah, jetzt geht's los. Unser charismatischer Superministry geht jetzt los. Und dann lassen wir die Spendenbox rumgehen. Und dann jeder, der mehr gibt, kriegt noch ein extra Wunder. Und Jesus sagt, freut euch nicht darüber. Freut euch nicht darüber, dass ihr Dämonen austreiben könnt. Mit anderen Worten, das hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass ich meine Hand auf deinen Kopf gelegt habe und dir meine Autorität mitgegeben habe. Die haben nicht vor dir Angst, die haben vor Jesus Angst. Du kannst sie nicht in dir selbst besiegen, das haben die sieben Söhne des Kephas probiert. Vollmächtig, wie sie waren, zu sieben, ja, die heilige Zahl mit ihren Bärten. Und dann sind sie zu den Dämonenbesessenen hingegangen und haben gesagt, im Namen von Jesus Christus, den Paulus predigt, fahre aus. Und der Dämon, bei dem gingen die Fragezeichen hoch und sagte, also von Jesus kenne ich, von Paulus habe ich gehört, aber wer seid ihr? Und die dämonische Kraft explodiert und er verprügelt die und sie flohen nackt von diesem Ort. Apostelgeschichte Kapitel 19 oder 20. Halleluja. In der Kraft Jesu überwinden wir den Feind. Wir kämpfen gegen ihn auf dem Schlachtfeld der Gedanken. Wir kämpfen gegen ihn und sagen keine Lügen des Feindes. Nur noch mal ganz kurz. Das Hauptmittel, wie der Feind in der Endzeit operiert, ist laut 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 1. Lehren von Dämonen. Lügengeister, die in die Gemeinde kommen und nicht da von hinten so ganz heimlich so Zettelchen zustecken, lies das mal, sondern von der Kanzel kommen Lehren von Dämonen, die mit dem Wort Gottes nicht übereinstimmen. Das ist der Hauptweg des Feindes in der Endzeit, um eine riesige Schar von Gläubigen zum Abfall zu führen. Und wir sitzen da in unseren charismatischen Meetings und wir drehen die Däumchen und machen ab und zu mal einen Heilungsgottesdienst und haben keine Ahnung davon, was eigentlich abgeht, wie ernst die Lage ist. Amen. Und deswegen, kommt bitte zur Grundlagenlehre am Mittwoch. Dass ihr lernen könnt, wie ihr diese Lehren von Dämonen entlarven könnt. Halleluja. So, die zweite Kategorie von Feinden, die wir haben, sind menschliche Feinde. Ja, die dürfen wir auch nicht vergessen. Die gibt's ja auch noch. So, aber die dürfen wir leider nicht. Kannst du jetzt nochmal wiederholen? Ich war gerade mit Dominik beschäftigt. Ja, ist nicht so schlimm. Dominik. Wessen Werkzeug warst du gerade? Nein, was? Die zweite Kategorie von Feinden sind menschliche Feinde. Die gibt's natürlich auch. Menschen, die uns hassen. Manchmal denken wir, meine Güte, dieser Kollege oder diese Person, die hassen mich. Und du denkst, warum? Ohne Grund. Was habe ich gemacht? Und lass dir gesagt sein, wahrscheinlich ist der Grund, weil du Jesus liebst. Ja. Menschen hassen dich einfach nur, weil du Jesus liebst. Das nennt man die Schmach Christi tragen. Christus bekommt eine Schmach, eine Verachtung, eine Beleidigung. Und weil dieser Christus, auch ein Teil des Bundes, ja, eine Zusage, Verheißung. Und weil dieser Christus in dir ist, bekommst du auch diese Schmach ab. Du überwindest die Feinde nicht, indem du dich in deinen geistlichen Panzer reinsetzt und dann geht's los und dann ballerst du zurück. So überwindest du diese menschlichen Feinde nicht. Es gibt eine Waffe gegen menschliche Feinde, die uns der Herr und die Apostel mit auf den Weg geben. Und das ist Liebe. Liebet eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Warum? Dämonen können sich nicht bekehren. Dämonen brauchen auch keine Barmherzigkeit und auch keine Gnade. Für die ist die Nummer gelaufen. Für die menschlichen Feinde, die wir haben, ist die Nummer nicht gelaufen. Sie brauchen die Offenbarung, dass Gott sie liebt und Gott sie retten will. Das kam gerade eben zu mir. Halleluja. Dämonen können sich nicht bekehren. Unsere menschlichen Feinde schon. Wir überlassen die Rache unserem Gott. Ja, oft werden wir ungerecht behandelt und wir in uns kitzelt es und wir würden am liebsten uns rächen. Widerstehe dieser Versuchung, die übrigens auch oft eine dämonische Versuchung ist. Widerstehe dieser Versuchung, dich selbst zu rächen. Wenn du dich selbst rächst, nimmst du die Verheißung Gottes nicht in Anspruch, dass er dich rächt. Du kannst ihm das überlassen. Und glaub mir, niemand kommt ungeschoren davon. Niemand. Ich sage nochmal die Bibelstellen an. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 43 bis 47, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Dann möchte ich noch eine Schriftstelle sagen und dann schlagen wir eine auf. Aufschreiben könnt ihr euch noch 1. Petrus 3, Vers 9 bis 12. Da heißt es, vergeltet nicht Scheltwort mit Scheltwort. Ihr kennt das hoffentlich. Und dann lasst uns Römer Kapitel 12 aufschlagen. Wo Paulus das auch auf so herrliche Art uns rüberbringt und uns ermahnt. Na, wo ist denn der Römerbrief? Hier. Neust, danke. Römer 12, Vers 19 und 20. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Jetzt zitiert er die Sprüche, glaube ich, sind das. Ja. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Es heißt nicht, wenn du jemanden liebst oder wenn du wenn dich jemand hasst und du als Antwort Liebe gibst, heißt das nicht, dass du ihm zustimmst und sagst, ach, es ist alles nicht so schlimm, ach, da drück mal alle ein Auge zu, ich lasse mich gerne hassen. Das ist es nicht. Wir vertrauen auf Gott, dass er uns rächt. Ich habe da schon verschiedene Sachen erlebt. Wir waren in Italien, da haben Felix und ich uns frisch kennengelernt. Und ich war gerade mal ein Jahr Christ und das war so ein christliches Zeltlager und ich war drauf und dran, die Welt zu bekehren. Meine erste Frage ist, wie heißt du? Sag mal, wie kommt man eigentlich in den Himmel? Und es waren alles Christen und niemand von denen hatte eine Antwort. Es war natürlich die perfekte Steilvorlage für mich. Und da war eine, die hat mich gehasst. Die konnte nicht damit umgehen, dass ich so straightforward war und dass ich so sage, ey, die sollen sich bekehren. Wir sind hier nicht zum Spaß und um eine nette Zeit zu haben. Die sollen Jesus kennenlernen. Ja, also es waren viele. Aber eine war ganz besonders. Und die war eine Schnatterinchen. Die hat auch immer in einem Tempo geredet und dann mit ganz vielen geredet. Und der Herr hat sie ausgeschalten. Er hat ihr die Stimme weggenommen. Die konnte 8 Tage lang oder so nichts, kein einziges Wort mehr sagen. Mir war das gar nicht klar, bis eine andere zu mir kam, die so auf meiner Seite stand, oder besser gesagt auf Gottes Seite, und hat gesagt, du, ich glaube nicht, dass die einfach so die Stimme verloren hat. Und ich sage mir, Halleluja, danke Jesus. Gott kann Menschen zum Schweigen bringen. Gott hat so viele Mittel und Wege, die Rache des Herrn zu offenbaren. Gott hat so viele Mittel und Wege, dich zu verteidigen, dich zu beschützen. Es würde dir niemals einfallen. Also lass doch den Quatsch, dich selbst zu rächen und überlass die Rache Gott. Bete für die, die dich verfolgen. Liebe die, die dir Böses tun. So sammelst du glühende Kohlen auf ihr Haupt. Danke, Jesus. Eine Schriftstelle noch dazu. Ach, hier gibt es so viele Schriftstellen. Das lassen wir aus. Das könnt ihr euch noch aufschreiben, das erzähle ich euch noch kurz. 1. Samuel 25, Vers 39. Da ist David mit seinen Mannen da und beschützt einen Mann und dessen Herden. Der Mann heißt Nabal. Und David hat dann eine Not, er braucht was zu essen, braucht zu trinken und er schickt zu diesem Nabal und sagt, ich habe alle deine Herden beschützt, ich war eine Mauer um dich herum, kannst du uns bitte was zu essen und was zu trinken geben? Und der Nabal war ein sehr böser und ein sehr dummer Mann und hat gesagt, nein, und das kannst du vergessen. Und der David rastet förmlich aus, ist voller Wut. Und alle diese Männer gürten sich ihre Schwerter um und steigen auf ihre Pferde und wollen den Narbe und alles Männliche, wirklich alles, was gegen die Wand pisst, ausrotten. Das ist so eine verächtliche Bezeichnung für Männer gewesen. Sie wollen alles Männliche in diesem Haus ausrotten. Und da gab es eine kluge Frau, die Frau von Nabal. Wie hieß die nochmal? Abigail. Und sie kommt dem David entgegen und sie lindert seinen Zorn und sagt, guck mal hier, ich habe dir Essen gebracht, ich habe dir um meinen Knecht, um meinen Ehemann, der ist so dumm und der ist so böse. Und David lässt sich besänftigen, lässt sich abhalten und preist dann noch den Herrn, dass er die Abigail ihm entgegengeschickt wurde oder die ihm entgegengekommen ist und lässt ab davon. Und wahrscheinlich im Hintergedanken so wie, ach ja, so eine Frau könnte ich mir ja mal vorstellen. Und zwei Tage später stirbt der Nabal an einem Herzinfarkt. Und er preist den Herrn und sagt, danke Gott, dass ich davor bewahrt wurde, Unrecht zu tun. Du hast mich gerecht. Du bist für mich zuständig. Du bist der zuständige Bewacher über mir. Und meine Feinde sind deine Feinde und du wirst mich rächen. Und dann heiratet er auch gleich noch die Abigail. Die war ja dann wieder auf dem Markt. So lange hat die nicht getrauert um ihren Mann. Halleluja. So war es, ja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Punkt 4, das war Punkt 3. Gottes Feinde sind meine Feinde. Punkt 4 ist, Gott verspricht uns in seinem Bund, für alle unsere Bedürfnisse zu sorgen. Punkt 4, Gott verspricht uns, für alle unsere Bedürfnisse zu sorgen. Sein Bündnisname ist aus 1. Mose 22, Vers 14, Yahweh Jireh, der Herr, dein Versorger. 1. Mose 22, 14. Du hast Bedürfnisse. Ja, Amen. So. Und Gott weiß das. Für Gott bist du nicht ein Geistwesen, was hier irgendwie super heilig mit einer blauen Aura über die Erde schwebt, so wie bei Star Wars. Du bist ein Mensch mit Bedürfnissen. Du hast Bedürfnisse. Du brauchst Essen, du brauchst Trinken, du brauchst Schlaf, du brauchst Geld, du brauchst Freizeit, du brauchst Entspannung, du brauchst alles Mögliche brauchst du. Und Gott weiß das. Und Gott sagt dir, ich will für dich sorgen. Ich bin so froh, dass Gott mir das gezeigt hat, bevor ich Kinder gekriegt habe, dass ich nicht der Versorger meiner Familie bin. Der Mann ist doch der Versorger der Familie. Ach so? Zeig mir mal in dem Buch. Wo steht das? Man könnte eher den Eindruck nach Sprüche 31 bekommen, dass die Frau die Versorgerin der Familie ist. Dann frage ich mich dann aber, was macht der Mann den ganzen Tag? Der sitzt da im Tor und redet und... Einmal kam der Sohn zum Vater und fragt, du Papa, was ist eigentlich ein echter Mann? Dann sagt der Vater, naja, weißt du, also der versorgt seine Familie, der beschützt seine Familie, der ist für seine Familie da in der Not, der geht Geld verdienen, der nimmt auch mal Opfer auf sich, der, ja, das ist halt ein Mann. Und dann sagt der Sohn, ach, also das, was Mama quasi macht. So, okay. Es ist wichtig, dass wir unser Bild von Männlichkeit nicht von der Gesellschaft bestimmen lassen. Ich habe nichts dagegen, wenn Männer arbeiten gehen. Bitte, Leute, geht arbeiten, sonst kommt ihr auf dumme Gedanken. Also einfach nur, weil ihr beschäftigt seid, ist das richtig gut. Dass gerade du das sagst, Thomas, ist interessant. Okay. Ein lebendiges Zeugnis. Halleluja. Halleluja. Gott versorgt natürlich dadurch, dass ich Geld verdiene. Er gebraucht meine Arbeit, um meine Familie zu versorgen. Was ist aber, wenn ich krank bin? Was ist, wenn ich... Gut, es ist schwer in unserem Land, das zu predigen, weil wir haben Krankenversicherung und egal, ob ich nur arbeiten gehe oder nicht, ich habe immer genug zu essen. Aber was ist, wenn diese Dinge wegfallen? Wer versorgt dich dann? Worauf hast du dein Vertrauen gerichtet? Und wenn da deine Arbeitsstelle ins Wanken gerät und du merkst, okay, das geht nicht mehr lange gut und vielleicht werde ich da bald rausgeschmissen, bist du da, oh, wie soll ich nur, wie hab ich nur und wie und bist du da in Panik und du weißt nicht, was du tun sollst? Oder weißt du, Gott hat mich versorgt bisher und Gott wird mich auch weiter versorgen? Jahwe Jireh, der Herr, dein Versorger. Er versorgt dich. Er hat sich verpflichtet. Seine Ressourcen, das steht in Lukas 15, Vers 31. Seine Ressourcen sind deine Ressourcen. Der Vater sagt zu seinem Sohn, alles, was mein ist, ist dein. Alles steht uns zur Verfügung. Im Römer Kapitel 8 heißt es, wenn er uns seinen Sohn gegeben hat, wird er nicht uns mit ihm auch alles schenken? Alles steht zur Verfügung. Damals in der Berufsschule haben gesagt, ja, wie machst du das und du verdienst nur 300 Euro im Monat und du hast das und das und das und du fährst noch in Urlaub und so. Und ich sage immer, ich habe den reichsten Vater der Welt. Und offensichtlich war nicht der gemeint. Sondern mein himmlischer Vater ist der reichste Vater der Welt. Er hat alles zur Verfügung, was man sich vorstellen kann. Er sagt ja zu dem Propheten, was wollt ihr mir geben? Alles gehört mir. Was wollt ihr mir denn jetzt noch geben? Und schon allein dieser Gedankengang muss uns doch darauf bringen, dass es Gott nicht darum geht, dass wir jetzt hier im Gottesdienst alle unsere Hände heben oder dass wir ein Tier bringen zum Opfer oder dass wir unseren Zehnten geben, sondern dass es Gott darum geht, dass er unser Herz hat. Alles gehört ihm sowieso. Du kannst ihn nicht überraschen mit, oh, das ist aber eine tolle Gabe und das hat mir noch gefehlt in meiner Sammlung. Er ist der Schöpfer. Halleluja. Psalm 37. Das Buch der Verheißungen. Oh. Mein Transformers-Leserzeichen. Psalm 37. Vers 19 und Vers 25. Der Psalm 37 war übrigens ein Schlüsselpsalm in meinem Leben. Immer wieder. Wenn meine Frau und Felix bestätigen. Einmal war ich so in Sorge und da bin ich aufs Klo gegangen und Felix und Kati haben noch weiter Kaffee getrunken. Und als ich auf dem Klo sitze, so ganz profan, erinnert der Herr mich am Psalm 37. Und ich komme zurück aus dem Klo und war wie verwandelt. Und er sagt, ich sorge mich nicht. Psalm 37, Vers 19. Sie sollen nicht zu Schanden werden zur bösen Zeit, sondern genug haben, auch in den Tagen der Hungersnot. Weil wir im Bund mit Gott stehen. Selbst wenn die Hungersnot kommt, wir haben genug. Vers 25. Ich bin jung gewesen und alt geworden. Doch habe ich in dieser ganzen Zeit nie den Gerechten verlassen gesehen oder seinen Samen, das heißt seine Kinder, um Brot betteln. Gott verspricht hier, dass wenn du zu ihm gehörst, musst weder du in diesem Mangel leiden und betteln, noch deine Kinder. Noch deine Kinder. Gott verspricht, er sagt, ich versorge dich. Ich versorge deine Familie. Ich bin da. Ich habe Mittel und Wege. Auch in Deutschland, dich zu versorgen. Wir haben das letzte Woche von Julia, die Geld brauchte und auf einmal lag es im Briefkasten. Gott hat Mittel und Wege. Er geht hier, aber jetzt kommt ein Aber. Ich denke, Moment, ich dachte, jetzt gehe ich raus und proklamiere kräftig und dann habe ich mein Ferrari und mein großes Haus und meine Modelfrau. Nein, so funktioniert das nicht. Gott hat, wie ich auch letzte Woche schon sagte, Gott hat, Modelfrau habe ich schon, Gott hat Prioritäten. Und die sind Geist, Seele, Körper. Wir hätten das gern andersrum, Körper, Seele, Geist. so dass es uns körperlich gut geht und wir ja alles Äußerliche gut haben, dass es unserer Seele gut geht, wir verlachen und viel Freude haben. Und dann, wenn es, ja okay, wenn es sein muss, kommt halt auch noch die Beziehung zu Gott hinzu. Das ist die falsche Reihenfolge. Die richtige Reihenfolge ist die Beziehung Gottes. Unser Stand vor ihm, wie unser Herz vor ihm beschaffen ist, das ist das Allerwichtigste. Erst dann kommt die Seele und dann kommt das Körperliche, das, was man tatsächlich anfassen kann. Für all das will Gott sorgen, das ganze Paket. Gott sagt nicht, ich versorge dich im Geist, aber so, ich lasse dich hungern und du wirst an Hunger und den Hungertod sterben. Er will das ganze Paket, aber er hat Prioritäten. Und das sollten auch unsere Prioritäten sein. Die Versorgung Gottes im Geist ist wichtiger als die in der Seele. Die Versorgung Gottes der Seele ist wichtiger als die des Körpers. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen, weil sonst denken wir, Herr, ich habe proklamiert wie wild, ich habe das in Anspruch genommen, ich habe geglaubt, ich habe gebetet, aber es ist nichts passiert. Vielleicht will Gott dir sagen, du hast die falsche Priorität. Lass uns dazu mal aufschlagen, 1. Johannes 5. Die Zeit rennt wahrscheinlich. Och, du liebe Zeit. 1. Johannes 5, und dabei belassen wir es dann zu diesem Punkt. Vers 14 und 15. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben. Dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Hier spricht jemand, der im Bund mit Gott steht. Gott wird dir nicht etwas geben, was deinem Geist schadet. Gott wird dir nicht etwas geben, was deiner Seele schadet. Wenn er es trotzdem tut, ist es eine Form von Gericht. Halleluja. Wenn wir seinem Willen gemäß bitten, dann gibt er uns. Und dann Jakobus 4, Vers 3, wo es heißt, ihr habt nicht, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Gott wird dir nicht die Ressourcen zur Verfügung stellen, um deine Sünde weiterzutreiben. Und wenn, es kann passieren, dass das vorkommt, gibt es auch einige Bibelstellen, und dann ist das auch eine Form von Gericht. Er gab sie dahin. So, aber so weit soll es bei uns nicht kommen, wie der Schreiber vom Hebräerbrief sagt, ich bin bei euch vom Besseren und zum Heil Dienlichen überzeugt. Und das gilt auch für uns hier, also zumindest was meine Überzeugung angeht. Halleluja. Okay, wie wollen wir jetzt weitermachen? Wir ziehen es noch durch, oder? Ich versuche mich kurz zu halten. Punkt 5. Gott verspricht, uns in Nöten und Krisen beizustehen und zu helfen. Vielleicht sagst du jetzt, das ist eine Mogelpackung. Wenn Gott wirklich mein Bündnisgott wäre, dann hätte ich ja gar keine Krisen mehr und gar keine Nöte. So funktioniert das aber nicht. Sowohl das Wort Gottes als auch das Leben spricht eine andere Sprache. Gott erspart dir keine Krisen. Und er erspart dir auch nicht Not. Aber er erspart es dir, allein durch diese Not und die Krise zu gehen. Das ist der Sinn der Not und der Krise, der Herausforderung, dass du ihn besser kennenlernst und dass er noch mehr dein Alles wird, dass du dich auf ihn stürzen kannst. Und es gibt unheimlich viele Bibelstellen zu dem Thema. Psalm 46, Vers 1 bis 4. Das schlagen wir noch fix auf. Der hängt bei uns im Esszimmer. In schöner Schrift, der Psalm 46. Ab Vers 2. Nee, was habe ich gesagt? Ja, 1 bis 4. Dem Vorsänger von den Söhnen Korahs, mein Lied. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. Hat jemand eine Luther-Übersetzung hier? Kannst du mal vorlesen, Susanne? Halleluja. Steht es bei dir anders, Dominik? Genauso. Bei uns, ich weiß nicht, was bei uns für eine Übersetzung hängt. Er ist eine Hilfe in großen Nöten, die uns treffen. Oft verstehen wir das nicht und dann stehen wir da wie Gideon. Und das habe ich mir auch aufgeschrieben. In Kapitel 6, Vers 12 und 13. Der Engel des Herrn erscheint ihm, eine feurige Gestalt steht vor ihm und sagt, ich bin der Engel des Herrn, hallo. Und der Gideon sagt, wenn Gott der wahre Gott ist, warum sind wir dann in diese Not und in diese Verfolgung und den Midianitern hingegeben? Warum sind wir in der Niederlage? So denken wir oft. Ja, wenn Gott so und so ist, dann müsste es mir ja besser gehen. Aber Gott verfolgt, wie gesagt, größere Ziele als nur, dass es dir am Körper gut geht. Wichtigeres, ewiges. Ihr könnt euch mal noch aufschreiben, Psalm 36, Vers 17 und 24. Ich habe mir aufgeschrieben, da heißt es, dass Gott uns stützt. Er stützt uns in Zeiten der Krise und der Not. Er will, dass wir, Psalm 37, Vers 17 und 24. Er stützt uns, er will unsere Stütze sein. Er will, dass wir ihn kennenlernen als Stütze. Du kannst in jedem 0815 christlichen Buch, wir haben nicht so viele in Dresden, in die zwei christlichen Buchläden gehen, die wir in Dresden haben, und da findest du Corrie ten Boom. Du findest so viele andere Lebensberichte, die Geschwister aus Nordkorea und. Wo Gott sie nicht rausgebeamt hat aus den Herausforderungen, aus den Schwierigkeiten, sondern sie gestützt hat währenddessen. Gott erspart uns keine Nöte, Krisen oder Schwierigkeiten, aber er hilft uns, durch sie hindurchzukommen. Und jetzt kommt mit Gewinn. Mit Mehrwert. Ja, es ist ja, zum Glück müssen wir da keine Steuer zahlen für diesen Mehrwert. Da ergibt sich ein Mehrwert aus jeder Krise, aus jeder Herausforderung. Jetzt kannst du einen Gewinn ziehen. Nämlich, du kennst deinen Gott näher, deine Beziehung mit ihm ist vertiefter, du hast mehr Zeit im Gebet verbracht, du hast ihn kennengelernt als derjenige, der dich stützt und der dir beisteht. Im Psalm 46, den wir vorhin gerade aufgeschlagen haben, wir haben nur den ersten Vers gelesen, da heißt es, die Berge wanken und fallen ins Meer. Also alles gerät aus den Fugen, alles gerät außer Kontrolle, alles das, was für uns für Stabilität steht, alles das gerät ins Wanken. Und vor so einer Zeit, über kurz oder lang, weiß ich jetzt nicht, bin jetzt kein großer Endzeitprophet, aber vor so einer Zeit stehen wir. Nicht, weil ich die EU angucke, sondern weil ich die Bibel angucke. Halleluja. Er trägt uns durch die Krise hindurch. Dann könnt ihr euch noch aufschreiben, Psalm 23, Vers 4. Auch wenn wir wandeln im Todestal, fürchten wir uns nicht, denn du bist bei mir, sagt David. Und dann heißt es noch in 1. Korinther Kapitel 10, Gott wird nicht zulassen, dass wir über Vermögen versucht werden. Ich weiß, das gute Wasser. Danke, Herr, dass du uns mit Wasser versorgst. Okay. Dass er nicht zulässt, dass wir über Vermögen versucht werden, ist der Beweis dafür, dass Gott uns durch jede Krise durchtragen wird. Durch jede Versuchung, durch jede Herausforderung, durch jede Anfechtung. Und deswegen sagt ja Jakobus, ihr Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Besonders wenn du gerade drin steckst, ist dieser Vers ja wie, okay, so eine Freude. Achtet es für laute Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Denn die Versuchung bewirkt Ausharren. auf Gott vertrauen, dich auf ihn stützen. Halleluja. Und Punkt 6, auf den möchte ich auch noch eingehen. Und das ist der letzte Punkt, bevor wir dann nochmal ins Gebet gehen. Punkt 6 ist Gesundheit. Das hat jetzt niemand genießt. Nur das Wort Gesundheit. Sein Bündnis, Gottes Bündnisname aus 2. Mose 15, Vers 26 ist Jahwe Rapha, der Herr, dein Arzt. Ist cool, oder? Gott hat denselben Job wie ihr. Der Herr, dein Arzt. Ich bin der Herr, der dich heilt. Jahwe Rapha. Raphael, dieser Name bedeutet Gott, der heilt. So, das ist jetzt nicht mein großes Thema. Einige wissen das, dass ich da eher, aber egal. Auch hier, im Bereich der Heilung und der Gesundheit, verfolgt Gott die gleiche Priorität wie bei allem anderen. Geist, Seele, Körper. Gott will, dass du gesund bist. Aber nicht nur am Körper und nicht nur an der Seele, sondern auch im Geist. Die Männer Gottes in der Bibel, Paulus zum Beispiel, geht so weit und sagt, wir haben eine Person dem Teufel ausgeliefert, weil sie nicht Buße tun wollte. Ja. Damit der Körper zu Schanden wird, aber der Geist gerettet wird. Manchmal lässt Gott es zu, dass wir in riesengroße, schwierige Krankheiten und Situationen kommen, wo wir verzweifeln, wo wir krank werden. Und das erspart er uns nicht, weil er verfolgt ein größeres Ziel, nämlich deine Seele und deinen Geist. Das ist die Priorität. Das heißt nicht, dass ich nicht denke, dass Gott heilen will und dass es Gottes Wille ist, zu heilen. Aber ist es immer Gottes Wille? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Nein, ist es nicht. Offensichtlich, auch wenn wir den Schriftbefund anschauen, ist es nicht immer Gottes Wille. Wenn jetzt zu mir eine kranke Person kommt und sagt, ich habe das und das, kannst du bitte für mich beten, beten wir immer mit der Annahme, dass Gott heilen will. Weil das ist der offensichtlichste Befund, wenn wir das Leben Jesu anschauen, wenn wir Gott anschauen, wie er sich selbst vorstellt, als Bündnisgott, als Gott, der heilt, dass wir davon ausgehen, dass Gott die Person heilen möchte. Auch am Körper, auch an der Seele, auch am Geist. Aber wir selbst sind nicht die Heilenden. Wir überlassen es Gott, ob er heilt, auf das Gebet hin. Und wenn er nicht heilt, dann vertrauen wir ihm. Sowohl als diejenigen, die beten, für die das manchmal frustrierend ist, als auch für diejenigen, die nicht geheilt sind, als die, die krank bleiben. Ich ärgere mich so darüber, über diese oberflächliche, charismatische Frömmigkeit, wo wir davon ausgehen, Gott will immer heilen, Krankheit ist immer vom Teufel und Gott will Krankheit immer wegnehmen. Und dann hast du gottesfürchtige, fromme Familien, wo das Kind dann an Krebs stirbt oder wo Leute in so tiefes Leid geraten durch Krankheit und sie und auf einmal greift die Theologie nicht mehr. Wenn eine Theologie mit dem echten Leben nichts mehr zu tun hat, dann ist es eine echt schlechte Theologie. Eine echt schlechte. Kannst du alles Mögliche mitmachen, Feuer anfachen. Aber wenn es mit dem echten Leben nichts zu tun hat, wenn es nicht hinkommt zu einer Offenbarung Gottes, wo du Gott näher kennenlernst, dann bringt es dir nichts. So, wenn ich eine Person abfütter und dann sage, du musst fasten, jeden Tag das Abendmahl nehmen und du musst wirklich glauben, dass Gott dich heilen wird, dann passiert's. Das ist so ein Schwachsinn. Als Gott nur das eine Ziel hat, dein Körper. Jesus legt ja noch eine Schippe drauf und sagt in Matthäus, ich glaube Kapitel 8 oder 10, sagt er, wenn dich deine Hand verführt, dann schlag sie ab. Wenn dich dein Auge verführt zur Sünde, dann stech es aus. Es ist besser, dass du ohne diese Körperteile, ohne Sünde ins Reich Gottes kommst, als dass du gesund bist am Körper und zur Hölle gehst. Das offenbart nicht, dass wir jetzt uns alle die Hand abschneiden sollen, aber es offenbart, was die Priorität Gottes ist. Der Geist, die Seele, der Körper, das ist die Priorität Gottes, auch im Bereich der Heilung. Oft ist unser Körper krank, weil unsere Seele krank ist. Da muss ich noch nicht mal irgendwie groß charismatisch fromm überdreht sein. Das können ganz normale Wissenschaftler bestätigen. So, ja, Psychosomatik, dankeschön. So, wir vertrauen Gott nicht nur für die Heilung des Körpers, sondern auch für die Heilung der Seele. So, und aber wir können Gott nicht zu einer Maschine machen und sagen, das passiert immer so. Das ist immer so. Das passiert bei Gott nicht. Also das kannst du bei Gott nicht reinnehmen. Außer Gott ist immer Liebe. So, aber Gottes Handeln in deine Theologie zu stecken und zu beschränken, wie er sein muss, was er zu tun hat, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Okay, lass uns mal aufstehen. Halleluja. Danke, Jesus. Gott hat uns übrigens auch mit diesem Raum hier versorgt. Ja. Mit diesem Haus. Nirgendwo in Dresden kannst du so etwas finden, wie wir das hier haben. Gott hat uns versorgt und er war treu. Nachdem er unser Herzenshaus aufgeräumt hat. So, und so können wir Geschichte nach Geschichte erzählen, wo Gott treu war und sich als treu erwiesen hat. Halleluja. Kann einer von euch... Jana? Halleluja. Wir machen die Musik nicht, damit Stimmung kommt, sondern oft hilft uns die Musik, dass wir unser Herz leichter öffnen können für Gott. Und ja, da besteht ein Zusammenhang zwischen Geist und Musik. Das ist eine Bibelarbeit für sich. Halleluja. Herr, wir danken dir, dass du Bündnisgott bist. Und Herr, du siehst jeden Einzelnen hier und wo jeder Einzelne hier im alltäglichen Leben Herausforderungen hat. Sei es mit menschlichen oder dämonischen Feinden, sei es in der Bewahrung von Unfällen oder sonst irgendwas, sei es, was die Versorgung angeht. Du machst dir Sorgen, dass deine Bedürfnisse gestillt werden. Du machst dir Sorgen, dass alles gut wird, so wie Gott, wie Gott das für dich verordnet hat. Du machst dir Sorgen, wie du über die Runden kommst. Du machst dir Sorgen, ob du eine passende Arbeitsstelle findest. Vielleicht gehst du durch eine Krise und findest in dir keine Kraft, diese Krise zu bestehen. Vielleicht bist du krank an der Seele oder am Körper. Besinne dich auf deinen Gott, der sich verpflichtet hat, diese Verheißungen dir gegenüber einzulösen, der gesagt hat, ich kümmere mich um dich, weil sie an mir hängt, will ich ihn und sie erretten. Herr, wir sind heute hier und wir sagen, wir hängen uns an dich. Wir hängen uns an dich. Wir wollen uns nicht mehr selbst helfen. Triff heute eine Entscheidung, egal welcher Bereich das von diesen 6 Punkten jetzt ist. Triff eine Entscheidung und sagst, ich werde mir nicht mehr selbst helfen. Ich will mir nicht selbst helfen, sondern Gott ist der, der mir hilft. Gott ist der, der mir beisteht. Gott ist mein Schild. Gott ist meine Burg. Gott ist mein Schutzwehr. Gott wird meine Feinde besiegen. In seiner Kraft, in seinem Geist, in seinem Leben gehe ich. Herr, wir danken dir, dass du unser Bündnisgott bist. Dass wir uns verlassen können, dass du deine Versicherungen, deine Verheißungen einlöst. Und Herr, wir wollen nicht mehr uns selbst helfen, sondern uns auf dich werfen. Wir wollen uns auf dich werfen, Jesus. Das ist jetzt nicht etwas, wo wir jetzt hier ein Gebet sprechen oder sowas, sondern das ist etwas, was du ab heute, ab diesem Gottesdienst, jeden Tag tun kannst. Wenn die Gedanken der Sorge kommen, der Versorgung und so weiter, Werf dich auf Gott, häng dich an ihn, triff eine Entscheidung, jeden Tag neu, dich auf ihn einzulassen und dich an ihn dran zu hängen. Danke, Jesus. Danke, Herr, für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für deine Gnade. Du bist der Mittler eines neuen Bundes, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist. Wir danken dir, dass das für uns gilt, dass du für uns zuständig bist und dass wir nicht alleine zuständig sind um unser Leben. Wir hängen uns an dich, wunderbarer Jesus, wunderbarer Gott. In Jesu Namen. Amen.